So, check, check, funktioniert. Einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank euch für das, dass ihr uns mitgenommen habt in den Lobpreis und wir einfach auf diese Art und Weise auch Gott begegnen haben dürfen. Es ist gut, zusammen zu sein und Familie zu sein. Und das wird es heute auch ein Stück weit gehen, da komme ich nachher nochmal drauf. Und schön einfach, dass ihr da seid. Wir haben die Titusreihe und sind jetzt in Teil 3 angekommen. Der Reinhold hat angefangen und Reinhard hat angefangen. Tim hat letztes Mal weitergemacht und da ging es dann eher wieder um diese praktische Themen. Und heute geht es um das, dass der Titus eine klare Botschaft bekommt von dem, was er weitergeben soll. Hat er letztes Mal auch schon bekommen, eigentlich ist der ganze Titusbrief Anweisung und praktisches Handeln und an das, was zu tun ist. Vielleicht nur mal ein kurzer Rückblick, beziehungsweise, dass man wisse, in welcher Situation der Paulus dem Titus den Brief mitgibt. Der Paulus war unterwegs auf Missionsreise und ist dann unter anderem auf Kreta vorbeigekommen. Wir waren schon mal auf Kreta von euch. Ein paar wenige, ja, nicht schlecht. Gut. Könnt ihr mal eine Gruppe machen, um euch auszutauschen. Und wo der Paulus auf dieser Durchreise war, auf Kreta, hat er den Titus zurückgelassen. Und es gibt so eine Stelle, danach kam er dann in Schwierigkeiten mit dem Boot, mit dem Schiff, ist gekentert. Aber der Titus war auf jeden Fall in Sicherheit. Und der Paulus schreibt einen Brief und gibt ihm Anweisungen, was zu tun ist, was alles zu machen ist. Kreta war damals sehr strategisch, in einer guten Position. Die Häfen, die Kreta gehabt hat, die waren so, dass praktisch im Mittelmeer überall alles erreichbar war. Aus dem Grund ist auch die Insel sehr reich gewesen, weil der Handel, der hat einfach floriert. Die Römer haben Kreta auch besetzt, wie alles andere da auch zu der Zeit. Das war üblich, ich glaube, da gab es so gut wie nichts in der Region. Und was in Kreta ganz besonders war, und das ist auch das zu wissen als Background für den ganzen Titusbrief und auch für die Gemeinde ein Riesenproblem gewesen. Es gab damals einen Begriff, den man gesagt hat über die Kreter, da hat Kretizo geheißen. Das hat so viel bedeutet wie ein Lügner sein. Die Unehrlichkeit und sich einen Vorteil zu holen, um einfach besser dazustehen, das war damals üblich. Das war eigentlich ganz normal, dass man das angewandt hat. Und es hat auch in die Gemeinde ein Stück weit Einzug gehalten, die da vorhanden waren. Und wo jetzt der Paulus am Titus eine ganz klare Botschaft als Gegenpol bringt. Es war wirklich eine sehr klare Botschaft zu dieser Unehrlichkeit, zu dieser Lüge. Und zudem sich selber einen Vorteil zu verschaffen, hat der Paulus hier was weitergebracht. Die Städte waren berüchtigt, Verrat, Gewalt, sexuelle Verderbtheit, das war so das Typische so bei dieser Hafenstädte, es war eigentlich ganz normal. Und was auch ganz stark war, war dieser griechische Götterglaube. Ganz vorrangig der Zeus, der auch bekannt ist von der Mythologie, dass er durch Unehrlichkeit und durch Lüge sich Vorteile verschafft hat. Die Gemeindesituation, kleine Hausgemeinde, 20, 30 Leute vielleicht auch weniger, aber keine in dem Sinne, wie wir es kennen, große Gemeinde, Zentren, sondern es war alles so verteilt, die Gemeinde, die dort auf Kreta war. Keine Ahnung, wie viel ist, nicht bekannt. Auch Paulus ist nicht bekannt, ob er mal länger da war. Auch wie diese Gemeinde entstanden sind, kenne ich nichts. Vielleicht gibt es was ich nicht gelesen habe. Und was in der Gemeinde vorherrscht hat, war das Thema Irrlehre. Und deswegen hat auch der Titus hier einfach eine Botschaft bekommen, die er mitbekommen hat. Zum einen war Gesetzlichkeit, ähnlich wie bei den Galater, vorhanden. Es war die Leiter, die dort die Gemeinde geleitet haben, waren oft Juden, die Christen geworden sind und die dann diese Position eingenommen haben. Und die Gemeindeleiter waren bekannt dafür, dass sie sich selber bereichert haben an dieser Gemeinde und auch, dass sie das durch Unehrlichkeit gemacht haben. Also da sind wir wieder bei diesem Thema des Kretizo, was da praktisch vorgeherrscht hat. Ich habe mir überlegt, wie kann in so einer Gemeinde, die eigentlich eine klare Botschaft bekommen hat und die eigentlich weiß, was das Evangelium ist, wie kann da so eine Verrückung entstehen zu dem, dass es nicht gut ist? Und ich habe überlegt, wie könnte zum Beispiel sowas heute aussehen, dass sich so eine Irrlehre dann breit macht und in der Gemeinde sich dann die Position verschiebt. Und ich bin vor ein paar Tagen, habe ich einen Artikel gelesen in der Medienzeitschrift Pro, und da ging es um Coaches. Und da haben die ein Phänomen beschrieben, das zurzeit ganz stark vorhanden ist. Das Coaching in dem Sinne, dass irgendwelche Personen praktisch aufstehen im Internet, die soziale Medien nutzen, das hat sehr große Konjunktur. Und die machen das sehr gut, die können gut reden, die können Leute überzeugen und die bringen Schlagworte, die könnte man ohne weiteres ins christliche Umfeld reinbringen. Da geht es um Heilung, da geht es um Wiederherstellung, da geht es um, was ist mein Weg, wo ist meine Berufung, wo ist mein Schwerpunkt. Das benutzen die alles und das hat Hochkonjunktur. Und das ist eigentlich eine Methode, die sehr gut passen würde in der Gemeindeumfeld mit einer Schlagseite, dass es aus dem eigenen heraus entstehen soll. Diese Selbstfindung, ein Stück weit meine eigene Kraft entdecken. Wie kann ich mich ändern? Und wie kann ich zu diesem Glück finden? Wie kann ich Heilung erfahren durch das, dass ich mich auf mich selber konzentriere? Und das ist diese Schlagseite, die bei diesen Coaches sind. Und das sind so schleichende Prozesse. Und sowas kann auch sehr schnell mal in Gemeinde rüberkommen. Und ich kann mir gut vorstellen, auch bei den Kreter, dass diese Schlagseite nicht dadurch entstanden ist, dass einer gekommen und hat es gemacht, sondern das ist ein schleichender Prozess gewesen, wo die reingeraten sind. Und auch bei den Coaches ist es so, die bieten Kurse an. Und wenn du den einen Kurs gemacht hast, dann kriegst du den nächsten und du zahlst. Das ist nicht ohne. Und viele verschulden sich dadurch, ihr kennt es ja, geht ja relativ schnell. Titus war jung, Paulus hat mal gesagt, er hat ihn wie einen Sohn. Also er hat dieses familiäre Denken, komme ich nachher nochmal drauf, auch bei Titus gesehen. Du bist mein Sohn und dir gebe ich jetzt diese Aufgabe. Er hat ihm was zugetraut, obwohl er jung war und das fand ich stark. Und in diese Situation spricht praktisch unser Text rein, den wir jetzt gemeinsam lesen wollen. Titus 2, du aber unterweise die Gläubigen so, wie es der gesunden Lehre entspricht. Die älteren Männer halte dazu an, besonnen zu sein, ein glaubwürdiges Leben zu führen, verantwortungsbewusst zu handeln und sich im Glauben, in der Liebe und in der Geduld zu bewähren. Entsprechendes gilt für die älteren Frauen. Auch in ihrem Verhalten soll sich Gottes Heiligkeit spiegeln. Sie dürfen weder klatschsüchtig noch alkoholabhängig sein. Vielmehr sollen sie durch Lehre und Vorbild die jüngeren Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, verantwortungsbewusst zu handeln und sich von jeder Verfehlung reinzuhalten, sich um ihren Haushalt zu kümmern, freundlich zu sein und sich ihren Männern unterzuordnen. Denn die Botschaft Gottes soll nicht in Verruf geraten. Halte auch die jüngeren Männer dazu an, in jeder Situation verantwortungsbewusst zu handeln. Sei du selber ihnen ein Vorbild darin, Gutes zu tun. Wenn du lehrst, tu es aufrichtig und glaubwürdig. Deine Worte sollen mit der gesunden Lehre übereinstimmen und unanfechtbar sein. Dann werden unsere Gegner beschämt dastehen, weil sie uns nichts Schlechtes nachsagen können. Den Sklaven schärfe ein, sich ihren Herren in allem zu unterstellen und sich so zu verhalten, dass diese mit ihnen zufrieden sein können. Sie sollen sich ihren Anweisungen nicht widersetzen und nichts stehlen oder unterschlagen, sondern sich in jeder Hinsicht als treu und zuverlässig erweisen. Alles, was sie tun, soll eine Empfehlung für die Lehre sein, die von Gott, unserem Retter, kommt. Ich möchte ein paar Sachen aus dem Text aufgreifen. Da steht ganz viel drin. Könnte man stundenlang wahrscheinlich drüber reden. Aber ich möchte ein paar Dinge aufgreifen. Zum einen ist mir aufgefallen, gerade in Vers 1, wo steht, du aber unterweist die Gläubigen so, wie es der gesunden Lehre entspricht. Und ich habe mich gefragt, was ist die gesunde Lehre? Was meint Paulus damit? Wenn wir das Wort Gesundheit da drin sehen, dann ist was, wo man sagt, okay, ich achte auf das, was mir gut tut. Ich achte auf das, was mir Heilung verschafft. Aber ich glaube, in dem Fall hat Paulus ganz klar gemeint, Jesus oder Gott muss im Zentrum sein. Es gibt diesen Schwerpunkt, der da sein muss. Jesus hat in seiner ganzen Lehre zwei Schwerpunkte gehabt. Und der eine war, dass er Gott vorgestellt hat und hat gesagt, schaut an, so ist Gott wirklich. So ist der Vater. Nicht so, wie ihr ihn vielleicht kennt oder erlebt habt, sondern so, wie ich ihn euch vorstelle. Und das andere war, dass er das Reich des Vaters aufgezeigt hat. Wie ist der Vater? Wie handelt er? Wie ist er in unserem alltäglichen Leben zu erfahren? Und da geht es darum, dass nicht ich im Mittelpunkt bin, sondern dass der Vater im Mittelpunkt ist, was Freiheit und Heilung bringt. Nicht ich bin im Mittelpunkt mit Selbstverwirklichung, ich kann was bewegen in mir selber, sondern der Vater bewegt was. Und was das weltliche Reich betrifft, das ist die eine Seite, wo das Reich Gottes gegenübersteht. Das weltliche Reich, das bewirkt Angst. Wir sehen es jeden Tag in den Nachrichten, es beschäftigt uns. Während das Reich Gottes uns Geborgenheit und Friede verschafft. Das ist die Botschaft, die Paulus gehabt hat. Diese gesunde Lehre. Gott sagt, ich bin für dich da. Das ist die Botschaft der Freiheit. Entschuldigung. Und er sagt, du musst nicht mehr kämpfen. Du musst dir diese Dinge nicht mehr erkämpfen. Ich habe sie für dich erkämpft. Das ist die Erlösung. In anderen Übersetzungen steht an dieser Stelle auch mal drin, statt gesunde Lehre steht Wort Gottes. Und ich glaube, das lasse ich weg. Das sprengt der Rahmen. Ich wollte eigentlich ein bisschen darauf hinweisen, auf die Begrifflichkeit vom Wort Gottes. Ganz oft lesen wir in den Briefen von Paulus vom Wort Gottes. Und wenn wir uns einmal bewusst machen, wir denken sofort, ja, das ist die Bibel. Aber die haben damals keine Bibel gehabt zu der Zeit. Gar nichts. Die meisten konnten nicht einmal lesen von denen. Die haben nichts gehabt. Und die haben von dem gelebt, was man ihnen weitergegeben hat. Aber sie haben eins gehabt, die erste Christen, und das waren diese, man muss sagen, eigentlich in einer Welt, in der das Judentum mit seiner Verschriftlichung geherrscht hat, waren sie eine Insel, die Christen, von einer orale Weitergabe, also von einer Weitergabe der Botschaft von Jesus Christus. Und das hat sie praktisch in der ersten Jahrhunderte sozusagen, war das ihr Inhalt. Es gab ein paar Briefe, klar, von Paulus, die hat man verlesen, aber wir müssen uns tatsächlich bewusst machen, die meisten, es gab keine Bibel, die haben nicht einmal ein Altes Testament in der Regale gehabt, das gab es in der Synagoge damals, aber nicht zu Hause im Regal. Das, was wir kennen, was wir oft denken, okay, die haben eine Bibel gehabt, das ist nicht der Fall. Und genau, aus dem heraus kann man natürlich die Frage stellen, was haben sie dann eigentlich gehabt, um die gesunde Lehre zu wissen? Erst 350 nach Christus ist diese erste Bibel entstanden. Vorher gab es nichts. Und auch aus dem heraus, dass der Kaiser Konstantin damals das gefordert hat, um Streitigkeit unter den Christen zu schlichten, es war nicht so, dass das praktisch ein Wunsch oder ein Wille Gottes war, woraus das entstanden ist, sondern es war der Wunsch von dem Kaiser Konstantin. Und dieses Denken, wo sehr evangelikal geprägt ist, die Bibel ist das Wort Gottes, das ist erst im 18. Jahrhundert aufgekommen oder hat sich so festgesetzt. Vorher gab es dieses Denken in dem Sinne nicht. Der Luther hat zwar darüber gepredigt, aber selbst der Luther, es gibt einen Spruch von ihm, hat dieses Schriftdenken hat er nicht für gut empfunden. Er hat zwar gesagt, allein die Schrift, aber er hat es bezogen auf das, dass praktisch eine Übermacht da war von katholischer Schrift. Er hat gesagt, wenn schon Schriften, dann allein die Schrift, das, was wir haben in der Bibel. Er hat mal gesagt, dass dann später der Not gehorchend Bücher geschrieben wurden, das war ein großer Abbruch und Gebrechen des Geistes. Das ist ein Spruch, der von Luther war. Auch er hat gesagt, das ist was, was uns sehr einschränken kann. Das Rede Gottes ist das, was letztendlich wichtig ist. Und ich glaube, dass diese gesunde Lehre auch durch dieses Rede Gottes und durch das, dass der Heilige Geist es weitergegeben hat und in die Herzen reingelegt hat, das Entscheidende ist. Jesus selber ist das Wort und er sagt selber, ich bin das Wort, der am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott und das Wort war Gott. Dies war im Anfang bei Gott. Das heißt, alles, was praktisch vom Wort Gottes her da ist, Jesus selber ist das Wort, es geht um ihn. Ich möchte die Bibel nicht in Frage stellen, gar nicht, also nicht falsch verstehen. Die Bibel ist da, wir brauchen sie. Wir brauchen sie als Richtschnur, wir brauchen sie, dass sie uns hilft und dass sie Orientierung gibt. Und vor allem, die Bibel zeigt uns Jesus, sie zeugt von Jesus. Und das ist das, was eigentlich der Hauptgrund sein sollte von der Bibel. Aber wir dürfen sie nicht vergöttern, wir dürfen sie nicht über andere Dinge setzen. Jetzt überspringe ich was. Wie redet dann Gott letztendlich? Gott hat zum einen seinen Geist in mein Herz gelegt. Er selbst wohnt in meinem Herzen. Und in Römer 5, Vers 5 steht, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes, Johannes sagt mal, Gott selbst ist die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Gott wohnt selber in uns und er ist derjenige, der dafür sorgt, dass wir auch diese reine Lehre bekommen, die notwendig ist. Glaube entsteht im Herzen. Da ist die Bibel auch ganz klar, nicht im Kopf. Glaube entsteht im Herzen, Römer 10, Vers 10. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Epheser 1, Vers 18. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für euch bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Zurück zu Titus. Wenn wir den Text noch mal ein bisschen genauer anschauen, dann wird uns eins auffallen, nämlich, wenn die Folie mitmacht, genau, das Wort verantwortungsbewusst kommt relativ oft drin vor in diesem Text. Und Tim hat letzte Woche, oder vorletzte Woche hat er uns mit reingenommen, was es eigentlich heißt, dieses Verantwortungsbewusste zu handeln. Diese Dinge, die da beschrieben wurden in Titus 1, wie wir damit umgehen können. Was praktisch das bedeutet. Und wir müssen uns immer bewusst sein, verantwortungsbehandeln heißt, ich lebe Christus-zentriert. Und das bringt Veränderung zum einen für mich selber und auch für mein Umfeld. Ich darf mich fragen, was hat Gott in mich hineingelegt? Wozu bin ich bestimmt? Ich glaube, das ist eine Grundfrage, die sich jeder stellt und auch hoffentlich immer wieder stellt. Was hat Gott in mich hineingelegt? Wozu bin ich bestimmt? Und ich glaube, dass Gott, wenn er uns sieht, wenn er jeden von euch sieht, ein viel größeres Bild hat, als ihr selber von euch. Ich habe vor vielen Jahren, bin ich mal einem Prophet begegnet und der hat angefangen, über mich zu reden Und ich habe mehrmals das Bedürfnis gehabt, mich umzudrehen, so ein bisschen, da steht jemand anders hinter mir, er redet nicht über mich, das kann ja gar nicht sein. Das war, er hat einen Blick gehabt, den er weitergegeben hat, da war von der Dimension, war er enorm, war er riesig. Und letztendlich, wenn ich denke, was in meinem Leben sich umsetzt von dem, und es setzen sich Dinge um von dem, ist es sehr klein. Ich glaube, dass Gott ein riesiges Bild von uns hat, von dem, was er über uns sieht, was er über dir sieht. Das können wir uns gar nicht ausmalen. Und das, was wir daraus machen, das ist das Entscheidende. Was machen wir aus dem, was Gott in uns hineingelegt hat? Gott möchte grundsätzlich eins: Wachstum, Heilung und Wiederherstellung. Und er möchte den tiefen Frieden, dass wir den erfahren dürfen. Und trotzdem möchte er, dass wir auch die Verantwortung in die Hand nehmen, dass wir unser Leben in die Hand nehmen. Und die Frage ist, wozu hat Gott dich bestimmt? Und ich glaube, die Frage ist wichtig, dass wir uns die regelmäßig stellen. Und wenn, das dann auch entsprechend umsetze. Wenn Gott dich zum Leiter bestimmt hat, dann frag ihn, wo ist dein Mandat? Oder wie sieht es aus? Welcher Umfang hat es? Ist es was Großes? Ist es eher was Kleines? Und dann geh da rein. Wenn Gott dich zum Beter bestimmt hat, dann geh diesen Weg und identifizier dich mit dem, für das, was du betest. Ich glaube, das ist sehr entscheidend. Und ich muss sagen, einer, der das Beten aufs Herz gelegt hat, der hat eine der größten Aufgaben aufs Herz bekommen. Und auch eine der schmerzhaftesten. Weil wenn du dich mit dem identifizierst, für das du betest, das kann bis zu dem gehen, dass du diese Schmerzen selber erfahren kannst, am eigenen Körper. Weil das so eine tiefe Verbindung wird, Menschen vor Gott zu bringen oder Dinge vor Gott zu bringen, dass du regelrecht darunter leiden kannst oder leiden wirst. Geh da tiefer rein, wenn du Beter bist. Wenn Gott dich zum Helfer bestimmt hat, dann mach es mit Leidenschaft und Hingabe, nicht oberflächlich. Und so weiter. Die Liste kann man weiter fortfolgen oder weiter fortführen. Das nächste, was auffällt in dem Text, ist, dass Paulus im Titus ein paar Dinge weitergibt, was eigentlich die Menschen betrifft, die Menschengruppe oder ein paar Menschengruppen. In dem Fall sind es praktisch die ältere Männer und ältere Frauen. Es sind die jüngere Frauen und jüngere Männer und es sind die Sklaven, die Paulus hier praktisch hervorhebt. Ein Freund von mir, der ist 15 Jahre älter und ich sehe ihn ungefähr alle 2 Monate und wir haben eine Herz-zu-Herz-Beziehung. Die war eigentlich von Anfang an da. Ich habe ihn zwar vorher schon gekannt, aber ich kenne ihn jetzt ungefähr seit 2 Jahren etwas näher und die Zeit davor hat man sich eher flüchtig gekannt. Und wenn wir uns sehen, dann fragt er ganz oft nach und wir kommen ganz schnell in ein tiefes Gespräch rein, was geistliche Themen betrifft, im Sinne von, was passiert gerade geistlich bei dir? Wo stehst du? Wo bist du unterwegs? Und ich weiß, das ist einer, den könnte ich morgen um 3 Uhr anrufen, der wird sich Zeit nehmen, ohne dass da irgendein Misston hochkommt. Und der Paulus beschreibt im Prinzip so eine Art geistliche Väter. Also der, von dem ich rede, ist ein Stück weit geistlicher Vater für mich. Er hat eine gewisse Vorbildfunktion. Und Paulus beschreibt hier praktisch die Ältere als so geistliche Väter und geistliche Mütter. Und weist praktisch jeden auf seine Rolle hin, was er zu tun hat. Zum Beispiel, sorry, das Mikrofon löst sich und der Frosch ist im Hals. Er sagt, ein glaubwürdiges, in Klammer würdevolles Leben ist wichtig, eine Nüchternheit zu sein, also nicht jedem Wind hinterher zu springen. Man kennt das Leben und man ist fundiert. Man steht, man weiß, was man erlebt hat. Man weiß, was Gott einem gegeben hat. Und Verantwortung übernehmen, das haben wir ja schon gehabt, Vorbildfunktion zu haben Und die Kennzeichen von diesen älteren Männern und Frauen ist Glaube, Liebe und Geduld. Und was ganz wichtig ist, er sagt, und ihr habt die Aufgabe, nach den Jüngeren zu schauen. Das ist euer Job. Das ist eure Aufgabe. Ihr habt die Aufgabe, nach den Jüngeren zu schauen. Die Aufgabe für die Töchter und Söhne, also für die Jüngere, sagt Paulus, im Licht der Freiheit zu leben, diese Freiheit praktisch zu erfahren und die Identität in Christus. Wie oft ist die Frage da, wer bin ich in Christus? Wo stehe ich? Was ist meine tiefste Beziehung zu Christus? Bin ich fundiert in ihm? Halte ich das mal aus, wenn irgendwie mal was kommt? Wer bin ich überhaupt? Und auch hier wieder Verantwortung übernehmen. Ganz klare Botschaft an die Jüngere. Und auch die Sklave für ehrliches Verhalten, wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen, auf die ganze Situation, aber auch ihnen sagt er, ihr seid in Christus. Es gibt auch andere Stellen, wo Paulus klare Botschaften in die Sklaven weitergibt. Ihr seid in Christus. Er sagt nicht, das ist ungerecht, was hier läuft mit Sklaven, gar nicht. Er sagt, ihr seid in Christus. In dem Platz, wo ihr steht, auch wenn ihr Sklave seid, macht was Gutes draus. Lebt Christus gemäß. Was macht Familie aus, wenn sie heil ist? Und ich hoffe und wünsche, dass jeder eine heile Familie erlebt hat. Zum einen, mir ist nicht egal, wie es den anderen in der Familie geht. Absolut nicht. Als Eltern wird man alles tun, um seine Kinder zu bewahren, um ihnen zu helfen, um sie praktisch zu begleiten. Man wird alles machen. Ja. Und ich kenne nicht wenige, die ihr komplettes Vermögen für die Kinder hingegeben haben, weil sie gedacht haben, man kann den Kindern damit helfen. Die Rente praktisch draufgegangen. Und in einer Familie ist es so, wenn einer leidet, und das sagt Paulus auch an einer anderen Stelle, dann leiden alle mit. Dann ist es wie wenn der Wurm drin ist. Und ihr kennt das, in der Familie gibt es Glück, es gibt Notzeiten von Schmerz und von Vergebung, es gibt Streit, es ist alles vorhanden. Und ich glaube, Paulus ist das sehr wohl bewusst. Ja, und er sagt, ihr als Gemeinde müsst Familie sein, ihr dürft Familie sein und ihr dürft es erfahren, was eigentlich ein Stück weit Geheimnis ist, was Familie bedeutet, wenn sie heil ist. Vielleicht nur ein praktischer Hinweis für die Ältere. Einfach, dass man auch das umsetzt. Fangt an, für die Jüngere zu beten. Nehmt euch konkret jemand und betet für die Jüngere. Und nehmt sie mit in diese Zeit. Fragt nach, macht deutlich, du bist mir wichtig. Unterstützt sie, ermutigt sie, begleitet sie. Und das Ziel muss immer sein, geistliches Wachstum, fundiert zu werden in Christus. Und ich habe vom Leitungskreis her, ist mein persönlicher Wunsch, ich denke von der anderen vom Leitungskreis auch, ist ein Wunsch von mir, dass wir Jüngere reinbekommen, dass ihr Jüngere in diese Verantwortung hineingeht, die für euch vorhanden ist. Und ich bitte euch wirklich auch, das zu prüfen, ob das vielleicht euer Platz sein kann, ob euch Gott da reingestellt hat. Das ist ein Vorrecht. Und das ist, wenn Gott das will oder gesagt hat, ja, ich habe dich dafür bestimmt und du gehst diesen Weg nicht. Er sagt nicht, ja, deswegen passiert jetzt was und du fühlst in Ungnade, gar nicht. Aber er sagt, ich habe so was Großes für dich vorbereitet. Und es ist so schade, wenn du es nicht ergreifst, diesen Platz, den ich für dich vorbereitet habe. Das gilt nicht nur für einen Leitungskreis, das gilt nicht nur für Leitungsaufgabe, das gilt für alles. Nehmt diese Verantwortung an, und die Gott euch gegeben hat. Es ist nicht zu viel und es ist gut, was er euch gegeben hat. Rita hat es vorhin schon gesagt, wir haben gestern einen Klausurtag gehabt vom Leitungskreis und der Theo Jetter, dass der da gewesen ist und Gedanke zur Leiterschaft mitgegeben. Und er hat ganz am Ende hat uns so eine Karte gegeben mit einem Bekenntnis von Gordon MacDonald. Und ich habe gedacht, dieses Bekenntnis, das passt genau auch zu diesem Text, zu dem Thema, wie kann ich geistlich meinen Alltag leben? Wie kann ich meine Verantwortung in die Hand nehmen? Und was bedeutet es auch für Gemeinde oder für mich selber? Und das möchte ich euch jetzt einfach mit euch noch zum Schluss durchlesen. Mein Leben ist darauf ausgerichtet, Gottes Vorhaben für die heutige Welt mit zu verwirklichen und mich damit am Aufbau der Königsherrschaft Christi zu beteiligen, wo immer ich auch hingehe. In meinem Umgang mit Menschen möchte ich eine Quelle sein für Hoffnung, Ermutigung, Begeisterung, Freundschaft und den Dienst an anderen. Als Mensch strebe ich nach der täglichen Erweiterung meines Geistes, sodass dieser eine Wohnstätte für Christus wird und eine Quelle der Weisheit und eine Heiligkeit für den Herrn. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du derjenige bist, der das Wort selber ist. Und du hast dieses Wort in uns hineingelegt. Und es ist auf ein fruchtbarer Boden gefallen. Und wir wünschen uns so sehr, dass was Gutes draus wächst. Und wenn du uns siehst, dann siehst du was Großartiges. Und wir brauchen dich, dass du uns zeigst, dass du redest, dass du uns deutlich machst, wo unser Platz ist. Dass du uns herausrufst und sagst, da möchte ich dich haben und da ist deine Aufgabe. Und ich bin so froh, dass du die guten Dinge siehst. Und wir sind Familie. Wir sind Gemeinde und wir gehören zusammen. Und wir sind wieder ein Teil von der weltweiten großen Familie und auch mit jedem Einzelnen in Verbundenheit. Und wir dürfen und wir müssen noch so viel lernen, was Familie bedeutet, auch in der Gemeinde. Danke, dass du da geduldig mit uns gehst und dass du uns da Dinge zeigst, wo gut sind und wo wichtig sind und dran sind. Amen. Ich glaube, wir singen jetzt was, oder?